Heißen Sie herzlich willkommen bei unserer Bibelstunde. Und ich habe mir gerade gedacht, das braucht schon einen Entschluss, bei diesem Wetter in die Bibelstunde zu gehen und eine Stunde hier drin zu sitzen. Ich will auch versuchen, nicht zu überziehen, nicht dass eine Stunde und 10 Minuten sind. Herzlich willkommen, wir freuen uns, dass Sie da sind an diesem wunderschönen Sonntag. Heute ist Erntedankfest. Viel Grund zum Danken. Ich grüße Sie zum Anfang mit dem Wort aus Psalm 136. Der Psalm beginnt so und es zieht sich dann durch den ganzen Psalm durch. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Beten wir. Und Herr, mit Danken wollen wir diese Bibelstunde beginnen. Und wir wissen, dass wir unendlich viel Grund haben, dir zu danken. Für viel Gutes im Äußeren, auch jetzt für diese schönen Sonnentage. Und noch viel mehr haben wir zu danken für alles, was du uns geschenkt hast, was wir durch dich sind, was du uns täglich schenkst zum Weitergehen und zum Weitervertrauen. Wir danken dir und vergib uns, Herr, dass wir das Danken manchmal vergessen. Wir danken dir jetzt miteinander. Und wir danken dir, Herr, gerade auch heute an diesem Erntedankfest, dass du uns auch so stärkst immer wieder und ernährst durch dein Wort, dass wir gestärkt und gekräftigt sind. Wir danken dir für dein Wort, wir danken dir auch für das Wort in dieser Stunde und vor allem für deine Gegenwart, die du versprochen hast und für deinen Segen, den du auf diese Stunde legen wirst. Amen. Es geht heute Nachmittag nur um einen Satz. Aus Psalm 23. Ich verrate ihn aber noch nicht. Unser früherer Landesbischof Theo Sorg sagt zu diesem Psalm: Die Menschen sind nicht zu zählen, denen dieser Psalm irgendwann in ihrem Leben zu einer Quelle des Trostes und der Kraft geworden ist. Überall in der Welt, in Afrika und Asien, unter Indianern und Eskimos, ist dieser Psalm bekannt. Soweit Herr Sorg. Er ist bestimmt auch den meisten unter uns bekannt, und zwar so bekannt, dass wir ihn jetzt miteinander sagen oder beten können. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Immer wieder haben Menschen versucht, die Worte und Bilder dieses Psalmes ins eigene Leben zu übertragen. Da gibt es allerdings auch ganz erschütternde Übertragungen. Ein Rauschgiftsüchtiger hat seine Übertragung schriftlich in einer Telefonzelle hinterlassen. Und da war zu lesen: König Heroin ist mein Hirte, mir wird es immer mangeln. Er bringt mich hinab in den Schmutz, er führt mich zum sorgenvollen Wasser, er zerstört meine Seele. Er führt mich auf bösen Straßen. Ja, ich werde wandeln durch das Tal der Armut und das Böse fürchten, denn du, Heroin, bist bei mir. Deine Spritzen und Kapseln versuchen mich zu trösten. Er entleert den vollgedeckten Tisch vor dem Angesicht meiner Familie. Er raubt die Vernunft aus meinem Kopf. Mein Kelch von Sorgen fließt über. Wahrlich, Heroin hingegeben, soll ich dahinschleichen alle Tage meines Lebens und ich werde leben im Haus der Verdammten für immer. Was mich daran besonders erschüttert hat, dieser Mensch kannte Psalm 23, vielleicht sogar auswendig. Ob er auch den Hirten kannte, ob er schon einmal zu seiner Herde gehört hatte und dann von ihm weggelaufen ist, wir wissen es nicht, aber das wird deutlich. Es war viel kaputt gegangen in diesem Leben. Also nun der eine Satz, um den es heute Nachmittag geht. In diesem Psalm des Rauschgiftsüchtigen heißt er so: Mein Hirte, König Heroin, zerstört meine Seele. Und was sagt David? Mit großer Gewissheit: Der Herr ist mein Hirte, er erquickt meine Seele. Darum geht es. Ich habe mich sehr gefreut, als ich von der Übersetzung dieses kleinen Satzes in einer englischen Bibel hörte. Da heißt es: Er restauriert meine Seele. Wir wissen, was Restaurierung ist. Aber ich habe trotzdem noch im Lexikon nachgeschaut und da heißt es: Das ist die Wiederherstellung eines früheren Zustandes. Die Wiederherstellung zum Beispiel beschädigter Kunstwerke. Es geht bei der Restaurierung darum, möglichst den Originalzustand zurückzugewinnen. Alle Arten von Restaurierung sollten nur von Fachleuten vorgenommen werden. Und bei Gemälden, die restauriert werden sollen, ist die Reinigung vorab sehr wichtig. So stand es im Lexikon. Wir haben in Villingen eine Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft, die den Beruf der Möbelrestaurateurin gelernt hat. Und ich fragte, so während meiner Vorbereitung, ich fragte sie, was wichtig ist bei der Restaurierung. Und sie sagte, man darf nicht kreativ sein. Also man darf nicht eigene Ideen einbringen wollen. Denn es geht ja darum, den Originalzustand des Stückes, das zu restaurieren ist, wiederherzustellen. Man muss sich sehr genau an den Stil, zum Beispiel des Möbelstückes, halten. Und an Bildern, an Fotografien, die es vielleicht gibt von diesem Stück, als es noch ganz war. Das wiederherzustellen ist die Aufgabe des Restaurateurs. Der Herr restauriert meine Seele. Er stellt sie wieder her. Ich habe drei Fragen als Überschriften über drei Teile: Restaurierung, Wiederherstellung, warum? Wiederherstellung durch wen? Und Wiederherstellung wie oft? Das erste, Wiederherstellung, warum? Nun, weil der Originalzustand kaputt ist, beschädigt ist. Wenn die Restaurierung die Wiederherstellung des Originalzustandes bedeutet, dann ist vorher etwas zerstört worden. Sonst wäre die Restaurierung nicht nötig. Da ist etwas kaputt gegangen. Und hier will ich von der Grundrestaurierung reden, so will ich sie nennen. Sie geschieht, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, wenn ein Mensch das neue Leben aus Jesus bekommt. Bekehrung und Wiedergeburt ist das. Statt er erquicket meine Seele oder er restauriert meine Seele, ist es vom Grundtext her möglich zu sagen, er holt meine Seele zurück. Warum muss er sie zurückholen, unser Herr, der Hirte? Ich sage das mit dem Bild, das uns in 1. Mose 3 vor Augen gestellt wird. Da müssen zwei Menschen das Paradies verlassen. Sie können nicht mehr in der nahen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben, wie sie das bisher konnten. Die Sünde trennt sie jetzt von Gott. Jeder Mensch, der seither, seit das damals passiert ist, was in 1. Mose 3 berichtet wird, jeder Mensch, der seither lebte und lebt, ist außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Da ist etwas kaputt gegangen. Aber das erfahren wir nicht nur an einer Stelle im Wort Gottes. Wenn ein Mensch umkehren will, weil er heimkehren will zu Gott, dann kann er das. Gott hat es möglich gemacht, dass der Schaden geheilt werden kann. Er will die Menschen zurückholen, weil er sie liebt. Der Originalzustand war ein wunderschöner. Und wir wissen, dass es im Schöpfungsbericht immer wieder heißt, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Sehr gut war auch die Erschaffung der Menschen. Und sehr gut war es für die ersten Menschen, dass sie im Garten Eden leben durften, in der Gemeinschaft mit Gott. Das war der Originalzustand. Nichts trübte die Gemeinschaft mit Gott und sie waren gesund in ihrer Seele. Das wurde zerstört durch das Ja zur Sünde und das ist seither zerstört in jedem Menschen. Die Menschen, die ohne Gott leben, wissen vielleicht gar nicht, dass sie kaputt sind. Kaputt durch die Sünde. Und nicht nur durch die Sünde von damals, sondern seit damals sind sie Sünder und Sündigen fort und fort. Und dann hat Jesus einen hohen Preis bezahlt. Und darum kann der Mensch wieder dahin kommen, wo er hingehört. Wer durch Jesus den Schaden heilen lässt, bei dem ist es dann wieder ganz gut. Gut zwischen Gott und ihm. Nicht, weil es keine Sünde mehr gibt im Leben. Die gibt es weiterhin. Aber wer heimkehrt zu Gott, der hat die göttliche Einladung verstanden und ist ihr gefolgt. Das ist die Grundrestaurierung. Spörtchen sagt, Gott führt den Menschen zu dem Urstand zurück, aus dem ihn die Sünde hinausgeworfen hat. Wiedergeborene Menschen sind wiederhergestellt. Sie sind recht gemacht vor Gott durch Jesus. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Aber dieser Friede wird immer wieder gestört. Ich denke, das kennen wir alle. Wir haben Frieden mit Gott, aber der Friede wird immer wieder gestört. Er wird uns nicht weggenommen. Den kann uns niemand mehr nehmen. Aber es gibt Sünde. Es gibt Anfechtung. Es gibt Kämpfe. Und es gibt eine innere Müdigkeit. Es gibt das mühselig und beladen sein, von dem Jesus einmal spricht. Und darum braucht es immer wieder die Restaurierung der Seele. Wie oft braucht meine Seele eine Erquickung, eine Wiederherstellung? Jesus hat aufgenommen, was David im Psalm so gewiss sagt. Er erquicket meine Seele. Und Jesus sagt es dann so, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin es. Ich will euch erquicken. Also vorübergehend beschädigt sind wir immer wieder durch die eben aufgezählten Dinge. Aber nie mehr so beschädigt, wie wir es vor unserer Bekehrung und Wiedergeburt waren. Aber für die immer wieder müde und immer wieder beschädigte Seele gibt es bei Jesus Wiederherstellung. Damit ist jetzt schon sehr angeklungen, um was es dann im zweiten Teil geht, aber ehe wir zum zweiten Teil. Im ersten Teil ging es nun darum, Wiederherstellung, warum? Und nun im zweiten, Wiederherstellung durch wen? Es ist uns klar, durch wen? Ich habe es auch schon gesagt. Und doch denken wir noch ein wenig darüber nach, über den, der uns wiederherstellt. Der 23. Psalm, so sagt es Theo Sorg, weist uns pfeilgerade ins Neue Testament hinein, auf Jesus hin. Von ihm gilt, was in diesem Psalm über den Hirten gesagt ist. Wir müssen von Jesus reden, wenn wir die Aussage des Psalmes zu verstehen versuchen. Soweit Herr Sorg. David hat von seinem Gott als dem guten Hirten geredet und das hat Jesus aufgenommen, als er sagte, ich bin der gute Hirte. Es gibt heute so viele Menschen, die abhängig sind von Dingen, die sie kaputt machen. Abhängig von Horoskopen, abhängig von Tabletten und Drogen. Und es gibt unendlich viel Angst durch diese Abhängigkeiten. Und dann suchen viele Menschen die Hilfe bei Menschen. Sie sind verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. So hat Jesus es festgestellt beim Blick auf die Menschen ohne Gott. Matthäus 9, 36. Menschen leben ohne Hirten, obwohl es ihn doch gibt. Uns hat er zurückgeholt, als wir zum Glauben gekommen sind. Und er stellt uns immer wieder her, so oft wir das brauchen. Jesus machte dieses Zurückholen auf wunderschöne Weise deutlich an einem Gleichnis. Er erzählte, dass aus einer Herde von 100 Schafen eines verloren ging. Das finden wir in Lukas 15, dieses Gleichnis. Dass eines verloren ging, das merkte der Hirte am Abend bei der Zählung seiner Schafe. Da hat sich ein Schaf vom Hirten und von den anderen Schafen entfernt und dann hat es sich verirrt und es hängt in den Dornen und kann sich nicht selber befreien. Es ist nicht mehr da, wo es hingehört. Ist das nicht ein zutreffendes Bild für viele Menschen? Weggegangen vom Hirten und von der Herde und dann verirrt und viele hängen in den Dornen und können sich nicht selber befreien. Das Schaf, das in den Dornen hängt, muss verbluten oder verhungern, wenn keine Hilfe kommt. Und im Gleichnis sagt Jesus nun, dass der Hirte die 99 Schafe zurückgelassen hat. Er machte sich auf die Suche nach dem einen, das sich verlaufen hatte. Also er nimmt nicht resigniert zur Kenntnis, dass nun halt eines fehlt. Er will es wiederhaben. Also lässt er die 99 zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Er liebt dieses Schaf. Die Beziehung eines Hirten zu seinen Schafen kann sehr eng und persönlich sein. Und wir wissen, dass es Jesus das Leben gekostet hat. So groß ist seine Liebe. Es hat ihn das Leben gekostet, um die verlorenen Schafe zurückzuholen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Dieses Gleichnis aus Lukas 15 erinnert uns an Hesekiel 34, Vers 11 und 12. Gott sagt, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren. Jesus hat diese Worte seines Vaters durch das Gleichnis übersetzt, erklärt. Und Jesus ist der Gott, der jetzt die verlorenen Schafe sucht und retten will. Und dann heißt es im Gleichnis, und wenn er es gefunden hat, legt er es auf seine Schultern voll Freude. Das Tier ist entweder im Schock oder einfach zu schwach oder sogar verletzt. Er muss es tragen, er trägt es. Was dieses Gleichnis sagen will, entspricht dem Handeln Gottes, da zitiere ich noch einmal Hesekiel 34, Vers 16. Da sagt der Herr, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Also der Hirte klagt nicht, er schimpft nicht, er ärgert sich nicht, er beschimpft auch das Tier nicht. Er ist voll Freude, dass er es gefunden hat. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Dr. Gerhard Meyer sagt, der Schlussvers dieses Gleichnisses, des Lukas 15, 7, ist deshalb besonders interessant, weil Jesus hier selbst die Deutung des Gleichnisses gibt, indem er sagt, ich sage euch, gerade so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die die Umkehr nicht nötig haben. Da fragen wir noch einmal zurück, wer freut sich, wenn im Himmel Freude ist? Gott freut sich und die Engel freuen sich. Gott freut sich über jeden, der aus der Verlorenheit heimkommt. Gossner schrieb dazu: Menschenkind, bedenke, das Schaf bist du. Entweder noch das Verlorene oder schon auf seinen Schultern oder schon in seinem Hause oder Stalle unter den Seinigen, die sich mit ihm über dich freuen. Menschenkind, wo siehst du dich? Ich wiederhole das noch einmal. Siehst du dich noch als das Verlorene oder schon von ihm heimgetragen und schon bei denen, die zu ihm gehören? Wo siehst du dich? Heimbringen, zurückbringen will Jesus. Und das nicht nur bei Menschen, die noch nicht wiedergeboren sind. Er tut es auch bei denen, die längst zur Herde gehören und es doch auch immer wieder brauchen. Keine zweite Wiedergeburt ist nötig, nein. Aber immer wieder ein Zurückgeholt werden, immer wieder ein Zurechtgebracht werden, wiederhergestellt werden. Jesus ist der Fachmann dafür. Er weiß ja auch, wie das Original aussieht. Er war bei der Erschaffung des Menschen dabei. Er kennt das Original und er kann es darum wiederherstellen. Wiederherstellung, wie oft braucht es diese Wiederherstellung bei denen, die diese Grundrestaurierung längst erlebt haben? Wie oft braucht es die Wiederherstellung? Also hier geht es jetzt um uns, die schon lange zu seiner Herde gehören. Und hier möchte ich Sie fast fragen, wann hatten Sie das letzte Mal eine innere Wiederherstellung nötig? Oder vielleicht brauchen Sie eine solche jetzt gerade? Was sind das für Situationen, in denen wir sie brauchen? Da könnte man nun unendlich vieles nennen. Bei einem Ausleger fand ich es so, der sagt dreierlei. Wobei ich nochmal sagen muss, es ist längst nicht alles und doch ist da manches zusammengefasst. Er sagt, wir brauchen es, wenn wir gesündigt haben. Wir brauchen diese Wiederherstellung, wenn wir mit Kummer beladen sind. Und als drittes, wir brauchen sie, wenn wir schwach sind. Also das Erste, wir brauchen die Wiederherstellung, wenn wir gesündigt haben. Sünde beschädigt uns in unserem Inneren. Es kann auch sein, dass wir einmal durch die Sünde anderer in unserem Inneren sehr verletzt und beschädigt werden. Auch dann braucht es die Wiederherstellung. Wenn wir gesündigt haben, stimmt es nicht mehr, was unser Herr doch wiederhergestellt hat. Es war doch ganz gut gewesen zwischen ihm und uns. Und nun hatte die Seele wieder Schaden genommen durch die Sünde. Aber nie, gar nie, ist das ein unheilbarer Schaden. Denn auch für diesen Schaden und für jeden, gerade für den Schaden durch die Sünde, gibt es diesen einen Fachmann, Jesus Christus. Ich hatte es vorhin aus dem Lexikon zitiert, die Restaurierung sollte nur vom Fachmann gemacht werden. Wir haben diesen Fachmann, Jesus Christus. Es ist dann auch sehr gut, nicht lange zu warten, bis wir die Sünde zugeben und nach Wiederherstellung fragen und darum bitten. Denn wenn wir es verschweigen wollen, dann geht es uns so wenig gut, wie es einem David ging. Oder ich muss es so sagen, es geht uns dann so schlecht wie ihm. Als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Es ist ja auch nicht möglich, Licht und Salz zu sein mit einer von der Sünde beschädigten Seele. Aber das zu sein, ist unser Auftrag. Helmut Lamparder sagt dazu, es ist nicht wahr, dass über Schuld und Unrecht das Gras wächst. Unrecht will eingestanden und bereut werden. Und mit der Verdrängung aus dem eigenen Bewusstsein ist es nicht getan. Aber wahr ist es, dass für meine und aller Welt Sünde der eine mit seinem Leben bezahlt hat, der selber nicht wusste, was Sünde ist, Jesus Christus. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, Jesaja 53, 5. Dir sind deine Sünden vergeben. Das wird uns zugesprochen im Wort Gottes, wenn wir die Sünde erkannt und bekannt haben. Dann ist der Schaden wieder beseitigt. Dann ist die Wiederherstellung geschehen durch die Vergebung. Wir brauchen die Wiederherstellung, wenn wir gesündigt haben. Und wenn wir sie heute brauchen, können wir sie heute bekommen. Das war das Erste. Wir brauchen sie, wenn wir gesündigt haben. Und das Zweite, wir brauchen sie, wenn wir mit Kummer beladen sind. David spricht in diesem Psalm, Psalm 23, bald nach diesem Wort von der Erquickung vom Wandern durch ein dunkles Tal. Und da sagt er nicht, und wenn ich wandere im dunklen Tal, geschieht mir kein Unglück. Nein, so sagt er es nicht, weil es so nicht ist. Das Gehen auf dem Weg der Nachfolge verhindert das Schwere nicht. Nicht zufällig schließt David das gleich an. An dieses gewisse Wort von der Erquickung schließt er das an, dass es die dunklen Wegstrecken gibt. Und damit erwähnt er Situationen in unserem Leben, die uns Kummer und Leid bringen. Ich zitiere noch einmal Theo Sorg: Finstere Täler, wer von uns kennt sie nicht? Aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben. Und vielleicht muss mancher von uns jetzt gerade durch ein dunkles Tal gehen oder hat Menschen in seiner nächsten Umgebung, die das müssen. Und er fährt dann fort: Es ist so vieles, was uns zum finsteren Tal werden kann. Das kann eine Krankheit sein oder die harte Hand des Todes, die einen lieben Menschen weggenommen hat. Das können Rückschläge und Enttäuschungen sein mit Menschen, vielleicht mit den Allernächsten. Das können auch die Dinge sein, die in unserer Welt geschehen. Das sind Täler, in denen uns Gottes Führung dunkel und rätselhaft wird. Obwohl wir es wissen, dass unser Herr uns die rechte Straße führt und nie eine andere, kommen dann doch manches Mal die Zweifel. Und Theo Sorg sagt dann: Es ist verantwortungslos, es ist oberflächlich und unnüchtern, als Christenmensch sich mit der Melodie immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, über die Abgründe und Krisen, die es im Leben gibt, hinweg zu trillern. Ich sage es noch einmal, wie er das nennt: verantwortungslos, oberflächlich und unnüchtern. Das ist auch die Verkündigung, in der gesagt wird, dass es dann, wenn man zu Jesus gehört, sage ich es mal mit diesen Worten, alle Tage Sonnenschein ist. Das stimmt nicht und stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein. Es gibt die leidvollen Situationen. Das ist das Letzte vom Zitat von Herrn Sorg. Zweifel und Fragen in solchen Zeiten können einen Schaden anrichten in der Weise, dass die Freude fehlt, die im Originalzustand vorhanden ist. Es fehlt der Frieden, es fehlt die Ruhe. Man trägt schwer an dem, was zu tragen ist und zu erleiden. Aber, und dieses Aber sage ich nun so gerne, aber beladene Leute, die Mühe haben mit ihrer Lebenssituation, sind immer auch eingeladene Leute. Kommt her zu mir alle, sagt unser Herr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da klingt auch das Wiederhergestelltsein an. Matthäus 11, 28 und 29 war das. Das spricht der Fachmann, der zu jeder Zeit weiß, was uns gerade fehlt. Freude, Frieden, Ruhe und das Ja zu seinen Wegen. Er weiß auch heute Nachmittag, was uns fehlt. Und auch heute Nachmittag sind wir eingeladene Leute. Komm doch her zu mir, sagt er, und er macht es uns nicht schwer. Wie kann die Erquickung, die Wiederherstellung dann aussehen? David sagt uns in seinem Psalm im Zusammenhang mit dem dunklen Tal, was ihn erquickt. Es ist das Wissen, du bist bei mir. Er ist in der schweren Situation nicht allein. Du bist bei mir. Jetzt haben wir noch einen kleinen Zuhörer gekriegt. Schön. Pastor Wilhelm Busch erzählt in einem seiner Bücher, dass eines Tages eine Frau zu ihm kam. Sie war stolze Besitzerin eines vornehmen Geschäftes, aber mit den Nerven völlig am Ende. Und sie sagt zu Pastor Wilhelm Busch: Was wissen Sie denn von Nerven? Doch, sagt Pastor Busch, da kann ich schon mitreden. Sie sind nervös und fertig, weil sie so viel zu tun haben. Ich war es einmal aus dem ganz anderen Grund. Da war ich genau so dran. Ich hatte nichts zu tun. Ich saß Tag für Tag in der Gefängniszelle. Das war im Dritten Reich. Und es machte mich halb wahnsinnig, dass nichts geschah. Ich habe den Wärter angefleht. Er solle mich etwas arbeiten lassen. Er tat es nicht und er durfte es ja auch nicht. Kein Hoffnungsschimmer in dieser Lage. Und eines Tages war ich fertig. Einfach fertig. Auch rein körperlich war ich am Ende. Ich war an dem Punkt, wo man bald die Gefängniszelle zertrümmert und dann die Zwangsjacke bekommt. Und dann fiel mir auf einmal ein Wort aus der Bibel ein, als hätte es mir jemand eingeflüstert. Sage Dank alle Zeit und für alles. Das war wie ein Befehl. Da kniete ich nieder in meiner Gefängniszelle und fing an, dem Herrn zu danken. Ja, wofür denn in dieser Lage, unterbrach ihn die Frau. Und Wilhelm Busch sagt: Nun, ich dankte Gott, dass er da ist. Du bist bei mir im finsteren Tal. Ich dankte ihm, dass er da ist und dass er mich nicht vergessen hat. Und es fiel mir eine Menge ein.